ein geistliches Schwert dabei hat und nicht so rumgelaufen ist. 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23. 1. Korinther 3, 18 bis 23. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie großartig sind. Nein, da steht, dass sie nichtig sind. Nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Punkt. Nein, jetzt kommt das Entscheidende. Ihr aber seid Christi, des Christus, also ihm zugehörig. Christus aber ist Gottes. Schön. Wir bleiben sitzen, wollen zusammen beten. Herr Jesus, du willst uns heute Abend wieder durch deinen Geist und dein Wort begegnen mit dieser ganz kostbaren, wunderbaren Wahrheit, dass uns in dir alles gehört. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, nur dies eine, nur du, Jesus. Mit ihm gibt uns der Vater, mit dir gibt uns der Vater das ganze All, alles zusammen. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du uns das wieder auftun willst durch dein Wort, und wir segnen den Bruder in seinem Zeugnis, dass du ihn inspirierst und führst und leitest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen.
In Christo geliebte, liebe Freunde, die Brüderkonferenz beschäftigt sich ja mit dem ersten Korintherbrief. Und ich habe lange überlegt, was ich wohl heute Abend als Text wähle. Und da habe ich mir den ersten Korintherbrief, eben Kapitel 3, von Vers 18 bis 23 gewählt. Ich überschreibe diesen Text: Alles ist euer. Alles ist euer. Der Hintergrund dieser Textpassage ist eigentlich klar und verständlich. Paulus hat mit dieser Gemeinde schon seine Sorgen und Kämpfe gehabt. Obwohl diese Gemeinde in den Begabungen des Wortes und des Geistes anderen Gemeinden überlegen war, machten sie eine Menge falsch und verkehrt und waren wegen ihrer fleischlichen Gesinnung und ihrer Unnüchternheit sehr gefährdet, das Gnadengeschenk des Glaubens zu verschleudern. Sie waren nicht nur tolerant, eine Religion, wie sie heute auch unter der Gemeinde immer mehr akzeptiert und gefordert wird, sondern sie waren offen für ein falsches Evangelium, einen anderen Geist derselben Art und sogar einen anderen Jesus. Den würden sie ganz gerne und gut ertragen. Eine 3 Jahre alte Gemeinde tadelt Paulus, weil sie im Wachstum zurückgeblieben und demzufolge unmündige Kinder Gottes waren. Wir fragen, was würde Paulus wohl heute in der Beurteilung über die vielen Gemeinden unserer Tage sagen, die gar nichts anderes wollen als Buße, Glauben an Gott und Vergebung der Sünde, anstatt Verwalter über die innersten Beweggründe göttlicher Geheimnisse zu sein. 3 Jahre war man auf dem Glaubensweg und suchte nur sich selbst und seine eigene Bestätigung. Streit, Rechthaberei, Geltungssucht, Wichtigtuerei bis hinein in die Gaben des Geistes. Vielfach spielen sich diese Spannungsfelder auf der subjektiven Erlebnisschiene unseres ungekreuzigten Iches ab. Nun aber hat der Herr die Gemeinde auf gar keinen Fall bestimmt, auf dem Himmelssofa ein seliges Dasein zu führen, sondern sie soll Segenskanal, sie soll Heilsvermittler in den zukünftigen Äonen und dazu an der ganzen Schöpfung sein. Die Verse, die diesem Text vorausgehen, zeigen, dass es ein schmerzliches Feuergericht für uns geben wird, wenn wir auf diesem Glaubensweg der totalen Gnade nur uns selbst und dem eigenen Ich gelebt haben. Der kommende Tag, sagt Paulus, wird es klar an den Tag bringen. Es kann sein, dass bei dem einen das gesamte Lebenswerk verbrennt und der andere wird belohnt werden. Dabei bleibt der Christusgrund der Rettung eines jeden Berufenen zum Leib Christi unangetastet bestehen. Aber alles Uneinsichtige erfährt dort eine Korrektur. Jeder eigenwillige Weg, das ungekreuzigte Ich wird dort zerbrochen und alles Sündhafte wird durch das göttliche Liebesfeuer zurechtgebracht und vollendet werden. Träger des Heiligen Geistes und Tempel Gottes zu sein, das hat es bisher auf keiner Erlebnis-Ebene der Gottesoffenbarung gegeben. Wisset ihr nicht, schreibt Paulus, ist es euch nicht ins Bewusstsein gekommen, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch oder unter euch Wohnung genommen hat? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, für andere Dinge sich öffnet, andere Inhalte in sich hineinlässt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, er steht für Gott zur Verfügung und solche seid ihr. Warum lasst ihr euch betrügen, fragt Paulus. Warum rennt ihr wie toll hinter jeder Bildung und den Aussagen der klugen und gescheiden Leute hinterher? Das, was in diesem Äon und in diesem Kosmos zählt, ist vor Gott eigentlich bedeutungslos. Es steht schwarz auf weiß geschrieben, der die Weisen und Klugen erhascht in ihrer List, ihrer Schlauheit und ihrer Sinnlosigkeit. Und wiederum, der Herr kennt die Überlegungen der Menschen, dass sie eitel, dass sie vergänglich und nutzlos sind. Warum legt ihr euch auf Menschen und ihren zweifelhaften Aussagen und Ideen fest? Der Begriff Schlauheit hat die Bedeutung von alles selber wirken und fertigbringen. Alles schlau managen. Das ist die Kunst des Erfolges. Und an dieser Stelle wird nicht ein Plato, ein Homer oder ein Aristoteles genannt, denen die Korinther hinterherliefen, sondern von Gott berufene und beglaubigte Zeugen. Paulus wird hier als erstes genannt. Ein Mann, der von sich sagen kann, mir, nicht wir, mir, dem Allergeringsten, ist das Evangelium geoffenbart worden, das vorher niemals Gegenstand der Verkündigung war. Das heißt also, bevor der Sekundenzeiger der Zeit sich zum ersten Mal bewegte, bevor die Äonen und Zeitläufe ins Dasein gestellt, die gigantischen Himmelsräume und die Materie geschaffen wurden, durfte ich hineinschauen in das Herz Gottes und die Pulsschläge seiner nie auszudenkenden Liebe verspüren. Und diese Offenbarung sind mir, nicht uns, sind mir als Auftrag zur Verkündigung gegeben worden. Und dann nennt er den Apollos, diesen redegewandten und begabten Prediger. Er war mächtig in der Auslegung der Schrift im Alten Bund. Und als letzten zählt er nun Kephas auf. Ein Mann, den der Herr Jesus gesehen und mit ihm unterwegs war. Es war ein Apostel des Herrn. Warum rennt ihr Korinther diesen Gestalten hinterher? Es sind Gefäße, in denen Gott sich verherrlicht und seinen Willen bezeugt. Diener des Allerhöchsten sind sie, und sie sind beauftragt, das Gottes Evangelium weiterzusagen. Was macht ihr eigentlich mit Menschen, die Gott zum Dienst für das Evangelium für euch bestimmt hat? Merkt ihr denn nicht, wie unsinnig es ist auf Menschen, sich etwas einzubilden und sie zu verehren und herrlich zu machen. Es sage niemand, dass es so etwas in der Gemeinde Gottes nicht gäbe. Niemand sage, solche aufgeblasenen Leute gibt es nicht unter der Zuhörerschaft. Fans und fanatische Anhängerschaft gibt es nicht nur in den Fußballstadien und in den Sportarenen, sondern auch unter uns. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn wir nicht aufpassen, wird das klare Gottesevangelium von dem Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde mit sehr viel philosophischen, klugen Ideen und Programmen dazu mit sehr viel begabten und überzeugten Verkündigern durchsetzt, vermischt, entkräftet und verfälscht. Vielfach ist der mannhafte Kampf gegen diese Bestrebungen schon längst verloren. Auf den meisten theologischen Ausbildungsstätten hat man schon längst die weiße Fahne zum Fenster hinausgehängt. Arme Gemeinde, arme Gemeinde. Wenn sich Paulus hier selbst neben den Aposteln und dem Apollos Kephas stellt, dann will er damit nicht alles in einem Topf werfen. Nur keine Menschenverehrung. Das ist seine Sorge. Keine Menschenverehrung. Und wenn wir gelegentlich den Begriff paulinisches Evangelium verwenden, dann doch nicht in dem Sinn, dass wir einen Mann hinterherlaufen. Nein, das auf gar keinen Fall. Wir wissen aber in dieser Formulierung, dass der erhöhte und verherrlichte Christus diesem Apostel tiefste und letzte Gottesgeheimnisse geoffenbart hat und er ein außerordentliches, ein außergewöhnliches Werkzeug war, bestimmt für den Dienst der Gemeinde unter den Nationen. Liebe Geschwister, wir kennen viele Geschwister, teure Geschwister, die sind auf und ab immer wieder in Bewegung, Menschen hinterherzulaufen. Teure Geschwister, wenn ich einen Namen nennen will, denke ich auch manchmal an die hahnschen Gemeinschaften. Der Mann Michael Hahn hat nie gewollt, dass Gemeinden in seinem Namen genannt werden. Und geschweige denn, dass man nach 100 Jahren die Schriften liest und seine Visionen in den Gemeinden, anstatt eigentlich das geoffenbarte Wort betrachtet. Der Gemeinde zu Ephesus wurden allerhöchste Herrlichkeiten anvertraut. Und Paulus musste den Ältesten schon vorher sagen, passt auf euch auf. Den Ältesten, passt auf euch auf. Überschätzt euch nicht. Überschätzt euch nicht. Gott hat euch durch den Heiligen Geist zu Aufsehern über die Gemeinde gesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Denn dieses weiß ich, das war mir gewiss, dass nach meinem Abschied gräuliche Wölfe kommen werden, die werden dieses Herdlein aufscheuchen und verderben. Und jetzt kommt ein ganz, ganz erschütternder Satz. Aus euch selbst, werden Leute aufstehen, die ganz verkehrtes und dummes Zeug reden und die Leute hinter sich herziehen. Liebe Geschwister, wenn die Gnade Gottes uns, die wir ihnen das Wort Gottes verkündigen, nicht bewahrt und wir uns selbst auch in die Bewahrung hineinnehmen, kann keiner für sich garantieren. Übers Jahr können wir die tollsten Dinge verkündigen. Liebe Geschwister, das ist eine ganz tiefe Demütigung für die das Wort Gottes verkündigen. Aus euch selbst werden Männer aufstehen. Und wir spüren schon heute, wie Männer, die unter dem Profil Gottes jahrzehntelang die Gemeinde gelehrt hatten, heute abstürzen. Es wäre dringend erforderlich, dass die Gemeinde nicht nur von lieben Brüdern besetzt und beseelt sind, sondern von Brüdern, die auch Männer sind und Väter, die das Vermögen haben, Dinge im Voraus beurteilen zu können, was rechts und links und gut und böse ist. Die Befähigung haben, richtig unterscheiden zu können, was seelisch,
was seelisch dem Gemüte oder dem Geiste Gottes gemäß ist. Hunderttausende Opfer gibt es davon, bis hinein in unsere Zeit und auch bis hinein in unsere Kreise. Was heutzutage zählt und von Bedeutung ist, das wird an dem Erfolg gemessen. Eine klare, fundierte Aussage der Schrift wird kaum noch gehört. Ihr lieben Korinther, sagt Paulus, wer hat euch beeindruckt? Wer hat euch berauscht von der Sprachbegabung der Redner und der klugen und weltweisen Darlegungen eurer Lehrer so sehr beeindruckt zu sein? Wer war das? Dagegen ist die Gegenwart meines Leibes, so sagt er, schwächlich und die Rede ist verächtlich, stümperhaft, sie ist ungeschult und sie ist idiotisch. So steht es im Text. 1. Korinther 10, 2. Korinther 10, 10. Zurück zum eingangs verlesenen Text. Daher setze niemand seinen Ruhm auf Menschen. Es sei nicht einer unter euch, der in Abhängigkeit von Menschen steht. Mögen Menschen als besondere Gefäße seiner Gnade der Gemeinde gegeben sein. Aber bitte, liebe Geschwister, bewahren wir uns den Freiraum unserer eigenen Führung und auch der Korrektur dessen, was wir hören und glauben. Paulus fasst nun diese ernste Mahnung zusammen und lenkt uns auf eine gewaltige, eigentlich für unseren Verstand nicht zu fassende Aussage. Denn alles gehört euch. Der Dienst und die Diener am Wort, alles steht euch zur Verfügung und alles ist von Gott euch gegeben. Liebe Geschwister, wir gehören eigentlich zu ihnen. Zu ihnen. Wir, die wir ihnen das Wort verkündigen, wir sind ihnen gegeben. Nicht wir haben die Versammlung in der Hand, sondern wir gehören zu ihnen als ein Teil von ihnen. Als ein Teil. Die einen, sagt Paulus, Gott hat gegeben. Die einen hat er als Apostel, die unter der Autorität und der Sendung und dem Auftrag des erhöhten Christus stehen. Liebe Geschwister, und wer nicht unter diesem Auftrag steht, die Botschaft des Christus weiterzugeben, der sollte lieber etwas anderes tun. Heute wird so massenhaft gepredigt und wir sind überzeugt, auch ohne Auftrag. Es gibt begabte Redner, die sich selbst produzieren und empfehlen. Prediger der Gerechtigkeit im allerfrömmsten Frack und unter der Regie als Engel des Lichtes. So sagt es Paulus ja den Korinthern, warum wundert ihr euch denn, was da unterwegs ist? Und sich als Prediger ausgibt. Liebe Geschwister, wir werden in Zukunft sehr gefordert sein, sehr gefordert sein. Gott hat gegeben, die einen als Apostel. Und Gott hat Propheten gegeben, die in die Situationen des Einzelnen sein Verheißungswort hineinsprechen. Und die auch die Gemeinde informieren, in welch heißgeschichtlicher Stunde wir heute leben. Und Gott hat Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Die ganze buntfarbige Palette der Wortverkündigung gehört der Gemeinde. Alles ist euer, liebe Geschwister. Wir sind eigentlich in ihrer Hand. Wir sind in ihrer Hand. Alles ist euer. Und alles hat auch nur ein Ziel. Alles hat auch nur ein Ziel. Jede Wortverkündigung muss sich an diesem Kriterium messen lassen. Alle Wortverkündigung ist zusammengebunden. Nicht damit die Welt gerettet werde. Dazu hat Gott die Wortdienste für die Gemeinde nicht gegeben. Das Ziel der Wortdienste, liebe Geschwister, dass Gemeinde zusammenkommt, ist, damit vollendet werde die Heiligen, damit zubereitet, eingerenkt, auferbaut und vollendet werde der Leib des Christus. Schließt Mission und Evangelisation ein, Menschen aus dem Tod in das Leben zu führen. Aber nicht nur dort hineinzubringen, sondern sie auch hinzuweisen, hinzuführen auf die göttliche Bestimmung. nicht im Himmel irgendein Dasein zu führen, sondern wir sind zuletzt und zutiefst von Gott bestimmt herausgestellt, das Ebenbild des Sohnes zu tragen, in diesem Bild hineingestaltet zu werden. Das ist der letzte und Urgrund, weshalb Gott uns auf diesem Glaubensweg gerufen hat. Niemals privat. Privat ist das, was Gott mit uns getan hat. Die Brüder, die uns in selbstloser Hingabe den unausdenkbaren Reichtum der Liebe und Gnade Gottes bezeugen und vermitteln, die gehören uns, die gehören uns. Die können, liebe Geschwister, die können und dürfen wir auch mal anfassen. Liebe Geschwister, mit denen kann man auch mal eine Stunde spazieren gehen, mit denen kann man auch mal Kaffee trinken, ja. Und mit denen darf man auch mal lachen und weinen. Das sind keine Superheiligen, sondern sie sind Diener, einfach herausgestellt und berufen zu ihrer und zu unser aller Auferbauung. Deshalb sind sie da. Deshalb hat Gott sie gegeben. Und nun wird Paulus ganz kühn. Nicht nur die Menschen um euch, sondern die ganze Welt gehört euch. So fährt der Text fort. Wie sollen wir denn das verstehen? Die ganze Welt. Sollen wir uns nicht von der Welt und ihren verführerischen Machenschaften lossagen, distanzieren? In diesen Versen haben wir die völlige Umkehrung unserer Stellung zur Welt und aller Angst vor der Welt. Wir sind nicht von ihr und unter ihrem Programm versklavt und dienen ihr, sondern berufen zur königlichen Freiheit und Herrschaft über die Welt und die Dinge des Kosmos. Liebe Geschwister, wie wenig ist davon zu sehen. Wir stöhnen immer von den vielen Schaubildern, die uns tagsüber verführen und die in unser Innerstes hinein wollen. Wo ist eigentlich die königliche Herrschaft über die Dinge dieser Welt? Anstatt über den verderblichen Wesen dieser Welt zu siegen und Herr zu sein, lassen wir uns immer wieder in ihre Abhängigkeit hineinziehen. Und Paulus, der nörgelt, aber nicht stundenlang, die Gemeinde wegen ihrer mangelhaften Einstellung, wegen ihrer Streitigkeit und krankhafter Geltungssucht die Ohren voll, sondern hebt sie von der Erde hinauf in die Himmelswelt. In die Himmelswelt und zeigt ihnen von dort das weltallumfassende Erbe des Christus mit allen, die zu ihm gehören. Nur vom Himmel, und dabei meinen wir die Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde, werden wir die schmutzigen und die fleischlichen Angelegenheiten der Erde bewältigen und überwinden können. Nie anders. Wir mögen in manchen Entscheidungen falsch liegen und fragen, was wohl der Wille Gottes in dieser oder jener Lebensführung sei. Unser verkehrtes Denken und unser verwirrtes Reden und Tun hat Gott schon längst mit dem vollgültigen Opfer seines Sohnes am Kreuz ausgeglichen und für immer durchgestrichen, für immer, restlos bezahlt. Aber wenn wir von Gott Zugedachtes und Verheißenes, was nach seinem Herzen und nach seinen innersten Regungen seiner Gottesliebe, was uns anvertraut ist, nicht hören und aufnehmen wollen, schlagen wir als seine Kinder ihm ins Angesicht und verletzen und kränken den Allerhöchsten in einer Weise, wie es Gottlose und Ungläubige nicht tun können. Es sage keiner in diesem Raum, dass es uns nicht auch um Geld, um Reichtum, um Vermögen, um Gaben und Güter und Ehre und Ansehen ginge. Und dort aber, wo wir in seinem Sohn mit dem gesamten Erbe seines Universums zu Multi- und Multimillionäre gemacht sind, da ziehen wir eine Flunsch und reden wie geistverwirrte Menschen. Was soll denn diese theoretische Zukunftsmusik? Was soll das? Klingt es nicht sehr demütig, vornehm, dass wir uns viel lieber um unsere Verantwortlichkeit, die Verantwortlichkeit auf Erden kümmern sollten, als die fantasievollen Gedanken einer himmlischen Prophetie, die uns zu Herzen gehen soll, Ich rede, liebe Geschwister, solche Sätze nicht aus dem hohlen Bauch, sondern weiß, wie solches Gedankengut den meisten Gemeinden vorherrscht und dass darüber auch bei der jüngeren Generation kaum noch eine Reaktion erfolgt. Warum denken wir immer so kleinkariert? Warum? Warum heulen und jammern wir mit unseren Wünschen, die unerfüllt bleiben, und starren fortwährend in den Schaubuden dieser Welt hinterher, anstatt uns diese überragende Gotteswahrheit ins Bewusstsein zu rufen, dass wir als Söhne zum Sohn gehören und als Glieder des Leibes zu Christi, dem Haupt, und zusammen mit ihm das ganze Weltall ererben. Kann uns denn solche Botschaft nicht Flügel verleihen, gleich einem Adler, der Christus Sonne entgegenzufliegen? Paulus, du bist verrückt, du bist verrückt. So höre ich viele in der Gemeinde zu Korinth murmeln, solche Gedanken wagt kein Mensch, geschweige denn, sie auszusprechen. Und in der Tat war der Paulus, der war verrückt. Der war verrückt von der Erde nach oben, nach oben. Und wir wollen und wir dürfen es auch sein. Vor 60 Jahren, da lernte der Nationalsozialismus dem deutschen Volk einen größenwahnsinnigen Slogan. Ich kann mich noch schwach erinnern, wenn aus der sogenannten Goebbelsharfe, das war ein Rundfunkgerät, das kostete 5 Reichsmark, war so klein, man nannte das die Goebbelsharfe. Ja, dieser Radaukasten, wenn also dann dieses Lied zu hören war, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Die ältere Generation lacht. Vielleicht haben sie es damals ganz überzeugend mitgesungen.
Ich auch. Wehe, du hast nicht getan.
Ja, ja. Aber so falsch und verlogen ist dieser Slogan gar nicht. Er ist im Vergleich zu dem Pauluswort viel zu niedrig angesetzt. Nicht nur die Welt, der ganze Kosmos, auch das, was in ihm existiert und abläuft, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, das alles gehört nicht den Deutschen, liebe Geschwister, das ist Irrwahn. Das ist Irrwahn. Nein, sondern allen, die eine Berufung zur Gemeinde haben. Gelegentlich sage ich schon einmal, den lieben Geschwistern, Ihnen gehört das schöne Baden-Württemberg und mir gehört das Erzgebirge. Aber das ist viel zu wenig, das ist viel zu wenig. Nicht nur die Bundesländer, die Weltenmeere und die Kontinente, nicht nur die Südseeinseln und alles Gold der Erde, auch die gigantischen Weiden des Weltenalls mit den Milliarden von Galaxien und der zahlreichen Bewohnerschaft, alles, alles ist euer, sagt Paulus, alles ist euer. Das gehört zum Kosmos, zur ganzen Welt, zur ganzen Welt. Wir könnten hundertmal in Lotto einen Volltreffer haben. Aber das ist nur ein lächerlicher Dreck gegenüber dem, was uns in Christo verheißen ist. Alles, alles ist euer. Ich frage, können wir diesen Satz aushalten? Können wir diesen Satz aushalten? Geht er überhaupt noch ins Bewusstsein hinein? Alles ist euer. Alles ist euer. Wir müssen eigentlich, was das betrifft, wie ich es in Sibirien oft erlebt habe, von den Stühlen aufstehen, auf die Knie rutschen und dem Vater einmal Dank bringen. Wir erbärmlichen Gestalten werden von Gott gewürdigt, neben seinem Sohn Söhne zu sein und mit ihm zu erben, was an Licht und Finsternis geschaffen wurde. Alles, was von ihm her eine Existenz bekommen hat. Unausdenkbar. Paulus beantwortet ja die Frage 16. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Und das Erbe Christi ist das ganze Universum, einschließlich Himmel und Hölle, einschließlich der ungeahnten Herrlichkeit und des Feuersees. Ihn, dem Christus, hat der Vater zum Haupt über das All gesetzt. Und weil die Gemeinde die Körperschaft, der Leib des Christus darstellt, gehört sie zu ihm und bleibt für immer mit ihm zusammengebunden. Ein paar Verse später greift Paulus diesen Gedanken nochmals auf. Und er sagt in Vers 32, er, Gott der Vater, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte der Vater uns nicht zusammen mit seinem Sohn das All aus liebesmäßiger Zuneigung schenken, liebe Geschwister, schenken. Und wir laufen oft durch den Alltag, ja, wie Leute, die nicht nur etwas davon wissen, sondern deren Leben total leer ist. Liebe Geschwister, warum ist eigentlich die Aussage, die Zusage und die Verheißung Gottes so wenig in unserem Inneren des Menschen verwurzelt? Warum? Warum ist der Glanz der Gottes- und Christus-Wirklichkeit nicht in unserem Leben zu sehen? In den Zusammenbrüchen, in den Widersprüchen, in den dunklen Stunden unseres Lebens. Zum Beispiel kann sich niemand als Erbe für das schwedische Königshaus anmelden, wenn er nicht als Sohn oder Tochter da hineingeboren ist, dann hat er keinerlei Anrecht drauf. Und wenn die Gnade Gottes uns in die Gemeinschaft des Sohnes ruft, dann sollten wir im Glauben, im Gehorsam und in der Hingabe ein ganz klares Ja haben. Denn ihr alle seid Kinder und Söhne Gottes. Darf ich mal fragen, durch was? Warum antwortet niemand? Ja, warum? Ihr alle seid Kinder und Söhne Gottes durch den Glauben. Durch den Glauben. Und durch den Glauben, das ist ein Vertrauensakt. Ich fasse Vertrauen zu dem Wort der Wahrheit. Ich glaube seinem Wort. Und dann vollzieht der Heilige Geist mit unserem Einverständnis, mit unserer Hingabe in uns, diese göttliche neue Schöpfung in uns. So kommt Gottes Leben in uns hinein, nicht mit Wasser, liebe Geschwister, nicht mit Wasser, sondern durch den Glauben, durch das vertrauensvolle Einswerden mit dem, der geredet hat. Nicht, das ist vertrauenswürdig. Ihr alle seid Kinder und Söhne Gottes durch den Glauben Christi Jesu. Galater 3. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist der Sohnschaft in unsere Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Galater 4. Also bist du nie nicht mehr Knecht und Magd, du bist auch keine Jungfrau, noch Braut, weder die Tochter Zion. Noch gehörst du zu irgendeiner anderen Schar, der unzählbaren Schar meinetwegen aus der Offenbarung, sondern du bist Sohn, so steht es da, du bist Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe, durch Gott und Christus. Galater 4, 6 bis 7. Ich habe mich riesig gefreut, dass Paulus auch im zweiten Korintherbrief die Korinther noch einmal auf diese gültige Aussage anspricht. Er wiederholt sie, er stellt sie ins Licht. In 2. Korinther 6, 4 bis 10. Und da geht es gar nicht um den Siegeszug des Evangeliums, auch nicht des paulinischen Evangeliums, auch nicht um eine triumphierende Gemeinde, sondern es geht um das Kampfesfeld der Wesenhaftigkeit und der Wirklichkeit Gottes in diesem Zeitlauf und in dieser Welt. Und da fasst Paulus dann zusammen, in keiner Sache, in keiner Angelegenheit geben wir irgendeinen Anlass, dass der Dienst, und das betrifft nicht nur die Leute, die hier stehen, sondern das betrifft auch sie. Sie sind mit in diesem Dienst eingebunden. Ob sie ein Zeugnis sind für diese Botschaft an anderen, irgendwie, es gibt überhaupt kein Glied, was nicht irgend damit hineingenommen ist. Auf dass der Dienst nicht verlästert und in Frage gestellt werde. Im Gegenteil, wir erweisen uns in jeder Situation als Diener Gottes, in Geduld, in Drunterbleiben, in Drangsale, in Nöte, in Ängste, in Rutenstreiche, du meine Güte. Haben wir schon mal einen drüber gezogen bekommen, liebe Geschwister? Wegen des Evangeliums? Hat jemand schon mal einen... Was haben wir eigentlich mit diesem Wort dann? Wie schwer wird es dann, was Paulus mit diesem Evangelium zusammenbindet? In diesem Stück leben wir eigentlich in paradiesische Zustände. In Gefängnisse, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und auch zur Linken, Opposition und Ja-Sager, die Gott verehren und Halleluja rufen, zu beiden Seiten. Und jetzt kommt dieses Spannungsfeld durch Ehre, Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte, bei Gott stets bekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtete und nicht zu Tode gebracht, als Traurige, die sich im Herzen und in Christo immer freuen können, als Bettler und Arme, aber die viele reich machen, als die Nichtse und die Nullen, die in ihm das ganze All besitzen. Liebe Geschwister, was ist das für eine Verheißung? Warum streichen wir diese Zusagen, die unter Eidschwur stehen, nicht an? Warum lernen wir diese Worte nicht auswendig, dass wir sie auch im Alltag anwenden können? Alles ist euer. Die Geschichte ist sicherlich bekannt von der Bertha Iselmann. Die fährt eines Tages mit dem Eisenbahnzug, guckt zum Fenster raus und sagt, schaut mal hinaus, es gehört mir. Es gehört alles mir. Die Abteilung, die im Abteil mitgesessen haben, haben gesagt, das stimmt wohl nicht richtig. Wie ist denn Ihr Name? Hat es gesagt, ist total unbekannt. Sagen Sie doch mal, was ist denn Ihr Vater? Schauen Sie das noch mal raus, sagt sie. Alles gehört mir. Mein Vater ist mein Gott und Vater im Himmel. Da waren sie platt. Liebe Geschwister, haben wir eine Beziehung zu dem, was uns umgibt? Mit ihm das ganze All besitzen? Brauchen wir eigentlich zu diesen Aussagen noch eine Hinzufügung? Nicht nur die Welt ist uns in Christo zugeteilt, sondern auch das Leben in allen Variationen, vom jauchzenden Schrei des Neugeborenen bis zum Röchelnden, den Gott hinübernimmt, des Sterbenden. Tausende werden heutzutage von der Lebensangst befallen und noch mehr von der Todesfurcht geplagt. Hier dürfen wir wirklich Flügel des Glaubens und der Hoffnung uns schenken lassen. Durch die Auferstehung Jesu aus den Toten hat er dem Tode die Macht genommen und unvergängliches Leben ans Licht und in unsere Herzen hineingebracht. Liebe Geschwister, was ist das für ein Vermächtnis? Ein Teil seiner selbst besitzen eigentlich die Nichtse, die Nullen, die eigentlich für ihn total untauglich sind. Ich sage manchmal, von Haus aus passt nicht eine Zelle zu Gott. Nicht eine Zelle. Und Gott nimmt dieses verfaulte, morsche Material, nimmt es in seine Hände und fügt es und prägt es als das schönste, kostbarste, das wertvollste, das teuerste und herrlichste Kunstwerk, was es gibt, neben seinem Sohn, Söhne zu haben. Danken Sie doch einmal heute Abend für diese Berufung. Für diese Berufung, nicht nur, dass wir vergebene Sünde haben, liebe Geschwister, das ist schon wichtig, dass unser seelisches Leben auch im Gleichgewicht kommt. Aber das ist doch nicht der Sinn und Zweck göttlicher Berufung, dass Gott uns auf den Glauben gestellt hat, dass er uns vor den Milliarden denkender Geschöpfe herausgenommen hat und hat uns den Christus und seine Herrlichkeit geoffenbart. Das ist doch etwas ganz anderes, wenn wir hinüberblicken für diese göttliche Bestimmung. In Römer 8, Vers 39, kennen wir alle, ruft Paulus alle Mächte in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt auf. Sie sollen doch mal versuchen, uns von der Liebe des Christus abzutrennen. Er nennt also auch den Tod als erster Stelle, das Leben. Hohes, Tiefes, Gegenwart, Zukunft. Mächte der Himmelswelt und Boden der Tiefen, nichts, keine Kreatur, vermag uns von der Liebe des Christus abzutrennen. Er nennt also hier als erstes den Tod. Und das bedeutet, dass der größte und letzte Feind, der einmal verschlungen werden wird, ganz und gar nicht das Vermögen besitzt, uns von Christus zu scheiden. Aber die Wahrheit hier in 1. Korinther 3, Vers 22, geht noch über die Aussage von Römer 8 hinaus. Nicht nur vermag der Tod, uns von Christus und seiner Liebesmacht zu trennen, sondern der Tod gehört heute schon uns, steht da. Der Tod gehört heute schon uns. Seine gewaltige Prophetie, eine gewaltige Prophetie. Was ist das für ein Wort? Auch der Tod hat seiner Gemeinde heute zu dienen, so hart und so bitter er auch für uns als letzter Feind bleibt und erst am Ende der Äonen hinweggetan wird. Aber das, was einmal am Ende der Äonen als Prophetie uns geschildert wird, alles wird den Füßen seines Christus unterstellt werden. Und als letzter Feind kommt der Tod an die Reihe. Und wir dürfen schon jetzt dieses prophetisch energiegeladene Gotteswort in unser Leben hineinnehmen. Dürfen uns freuen, dass wir mit dem Christus als Haupt sein Leib sind. Und dann ist also der Tod unter den Leib des Christus zu finden, unter seine Füße. Liebe Geschwister, wie gehen wir mit solch einem Verheißungswort um? Wir dürfen im Alltag von diesem großen und überwältigenden Sieg und Triumph, den Christus über den Tod abhalten wird, indem er unter seine Füße gelegt wird, heute und morgen, völlig davon überzeugt sein, und wir dürfen davon leben. Leben in der Kraft dieses Verheißungswortes. Alles, sagt Paulus, der Tod und das Leben gehört euch, die Gegenwart und auch die Zukunft. Von der Vergangenheit redet er gar nicht, die ist am Kreuz abgehandelt. Die Gegenwart, was gibt es für Lebensängste? Die Gegenwart und die Zukunft. Alles, was in ihr abläuft und geschieht, steht bereits unter der Hoheit des Christus. Liebe Geschwister, ich frage einmal, sind wir von diesem Gottesfrieden eingehüllt? Ist unser Herz damit ausgefüllt? Dankeschön. Hier sagt dein Bruder ja. Ja. Oder leben wir ständig in Ängste und fürchten uns vor dem Heute und vor dem Morgen? Ihr lieben Korinther, ihr wollt immer etwas Neues. Ihr wollt etwas Höheres und Größeres. Ihr wollt etwas Außergewöhnliches. Ich habe euch das Größte, das Allergrößte als Verheißungswort und als göttliche Wahrheit mitgeteilt. Nicht nur theoretische Lehrsätze, sondern gefüllte Herrlichkeit Gottes für einen jeden, der des Christus ist. Jetzt kommt ja der Abschluss. Wem gehört denn diese Verheißung? Wer darf denn diese gefüllten Gottesworte in sich ins Innerste hineinnehmen? Wer denn? Wer denn? Die des Christus sind. Die des Christus sind. An dieser Aussage ist alles gebunden. Dürfen wir uns fragen, wo wir stehen? Nicht die äußere Zugehörigkeit zu einer Kirche, einer Ortsgemeinde oder einem Hauskreis ist hier gültig, sondern Menschen, die des Christus sind. Die des Christus sind. Ich weiß nicht, ob ich diesen Weg noch einmal darstellen soll. Wie wird ein Mensch des Christus? Wie wird ein Mensch des Christus? Er liest sein Wort oder hört die Botschaft. Da wird das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung hörten, nicht gesehen haben, das nicht zu sehen, gehört haben, es geglaubt haben, Vertrauen gefasst haben, hat der Heilige Geist zusammen mit dem Einverständnis, mit unserem Geist, in uns das göttliche Leben gezeugt. Ich kann es auch anders, oder wir können es auch anders formulieren. Jakobus sagt, er sagt, nach seinem Willen, nicht nach unserer Entscheidung, weil das soweit war. Unsere Entscheidung zu ihm kann nur die Reaktion sein. Nach seinem Willen und Wohlgefallen hat er uns, durch das Wort der Wahrheit, das ist der Samenträger, durch das Wort der Wahrheit neu gezeugt zu Erstlingen seiner Schöpfung. Wir dürfen jedes Mal unter seinem Wort diese neu zeugende Kraft des Evangeliums an uns erfahren lassen. Und dann wird jenes Wort wahr, was in 2. Korinther 5, Vers 18 steht, ist jemand in Christo, da ist eine Neuschöpfung in uns. Altes ist im Vergehen begriffen, stirbt ab. Aber das geht nur, wie Johannes der Täufer formuliert hat, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es geht nur eins auf Kosten des anderen. Altes zerbricht, vergeht, siehe, ein unglaubliches, für uns nicht zu fassendes Neues ist in uns geworden. Menschen, die des Christus sind, für die gilt eine gewaltige Verheißung. Alles gehört euch. Alles ist zu unserer Bestimmung geschaffen. Es sind Menschen, die eine Lebenseinheit mit ihm praktizieren und darstellen. Der Text stellt uns eine ernste Frage und zeigt uns auch, wo wir stehen. Alles Weltgeschehen gipfelt im Sohn. Alle Zielgedanken Gottes sind auf ihn ausgerichtet. Er, der Sohn, ist wesensgleich mit dem Vater. Und deshalb lesen wir, ihr aber seid des Christus. Oder wie Paulus einmal formuliert, aus Gott seid ihr in Christo. Ihr seid des Christus. Christus aber ist Gottes. Gott der Vater ist auch das Haupt des Christus. Wenn also am Ende aller Zeitläufe und Äonen alles seinen Platz gefunden haben wird, unter Christus dem Haupte, dann unterstellt sich der Sohn mitsamt dem zurechtgebrachten, erlösten und vollendeten Weltenall dem Vater. Und er wird dann an diesem Ziel Gott sein Alles in allen. Er darf und er soll es schon heute in uns sein. Liebe Geschwister, das ist eine tiefe Wahrheit. Gott alles in allen. Ob wir diese gewaltige Botschaft schon jetzt in uns darstellen und realisieren, er alles in uns. Gepriesen und verherrlicht sei dieser Gott, der uns in seinen Sohn zu Söhnen und zu Erben seiner eigenen Herrlichkeit gemacht hat. Der Herr segne sein Wort. Amen. Wir beten noch zusammen. Wir preisen dich und danken dir, du unser großer Gott und Vater, dass du dich in deinem Wort und in deinem Sohn so deutlich geoffenbart und vor uns hingestellt hast. Wir danken dir, dass dir alle Zielgedanken, alles, was du geplant hast, gelingen wird. Und wenn du uns heute hast hineinschauen lassen in deine Liebesgedanken, dann sind wir so tief betroffen, dass dein Ratschluss uns als Menschen herausstellt, die menschlich überhaupt ungeeignet sind für dich und deine Herrlichkeit. Und dass du trotzdem in deiner Gnade dich an uns so verschwendest, dass am Ende nur du allein gerühmt und verherrlicht wirst. Wir danken dir, dass du nie aufhörst, mit uns in geduldiger Arbeit uns zu formen in das Wesenbild deines Christus hinein. Wir danken dir, dass du uns da auch ein gehorsames Herz schenkst. Alles, was mit uns und um uns abläuft, dass es eine Bedeutung hat, für uns und für dich zubereitet zu werden für die letzten Ziele, die du mit uns, mit deiner Gemeinde hast. Wirke das Werk an und mit uns, das Werk deines Wohlgefallens. Geh mit uns nach Hause und versiegle dein Wort in uns und lass uns froh und getrost, voller Zuversicht und Hoffnung, morgen und übermorgen und alle Tage, die du uns da sein lässt, leben. In der Bindung zu dir und in der Sehnsucht, dich zu verherrlichen. Wir preisen dich dafür. Amen.